Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. So, wir sind angelangt beim zweiten Teil zum Thema Sachbezug und heute wollen wir näher auf den BKW-Sachbezug eingehen. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Silvia Welle. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Silvia.
Hallo Simone.
Vielleicht ganz noch zur Wiederholung, was ist ein Sachbezug? Begriffsdefinition ganz kurz.
Also von Sachbezügen spricht man eigentlich, das sind geldwerte Vorteile aus dem Dienstverhältnis, die was beim Dienstnehmer und auch beim Dienstgeber eine Abgabenpflicht auslösen. Also alles, was jetzt nicht quasi monetär bezahlt wird, sondern zusätzlich gewährt wird, ist grundsätzlich einmal ein Sachbezug. Und die Bewertung der Sachbezüge, die finden wir in der Sachbezugswerteverordnung.
Gut, im ersten Teil unserer Serie haben wir eigentlich einen guten Überblick über diverse Themen, die einen Sachbezug auslösen, behandelt. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer in die Thematik BKW-Sachbezug eintauchen. Wie bemisst sich jetzt die genaue Höhe des BKW-Sachbezugs? Oder gibt es da überhaupt Ober-Untergrenzen?
Also wie gesagt, die Grunddefinition finden wir eben in der Sachbezugswerteverordnung. Und hier sind zwei Parameter sehr wichtig. Erstens einmal der Prozentsatz, nachdem wir das bemessen, und zweitens eben die Anschaffungskosten des Autos. Dass der CO2-Ausstoß, den finden wir eben im Typenschein oder auch im Zulassungsschein und eben auch maßgeblich ist das Ausmaß der Privatnutzung. Eben für die Unterscheidung dann vollen halben Sachbezug, da kommen wir ein bisschen später dazu. Vom Grunde her kann man mal im Kurzüberblick sagen, beim Elektrofahrzeug beträgt der Sachbezugswert derzeit noch immer 0. Somit ist es eigentlich für den Dienstnehmer und für den Dienstgeber die billigste Variante, was man beim Fahrzeug machen kann.
Weil man beim Elektrofahrzeug ja auch als Dienstgeber den vollen Vorsteuerabzug hat.
Das zusätzlich, genau. Und dann gibt es die zweite Kategorie, das sind die sogenannten CO2-emissionsarmen Fahrzeuge. Hier bemisst sich der Grenzwert für das Jahr 2025 von 126 Gramm pro Kilometer für die Erstzulassung eben im heurigen Jahr. Dieser Wert wird auch jährlich angepasst und ist, wie oben kurz besprochen, im Zulassungsschein zu entnehmen. Wenn dieser Grenzwert nicht überschritten wird, dann bemisst sich der Sachbezug in Höhe von maximal 1,5% der Anschaffungskosten. Daraus ergibt sich dann ein Maximalwert von 720 Euro pro Monat. Überschreitet man diesen Grenzwert aber jetzt jedoch, dann ist es ein sogenanntes emissionsreiche Fahrzeug und der Sachbezugswert beträgt 2%. Im Maximalfall dann die 960 Euro pro Monat.
Und du hast jetzt immer erwähnt, dass Erstzulassungen anscheinend entscheidend sind. Was hat es jetzt damit auf sich?
Genau, also dieser Grenzwert ist immer maßgeblich im Jahr der Erstzulassung. Das sieht man eben, wie gesagt, auch im Zulassungsschein. Und aufgrund von diesem Wert wird dann der Sachbezug berechnet. Und der ändert sich dann auch nicht mehr. Also über die gesamte Dauer des Sachbezuges hat man diesen gleichen Wert.
Und du hast ja vorhin kurz erwähnt, dass es nicht immer ein voller Sachbezug sein muss. Es gibt auch Alternativen.
Ein voller Sachbezug ist wirklich der Sachbezug, was das Höchstausmaß darstellt. Es hat natürlich für den Arbeitnehmer dann den Vorteil, dass er so viel fahren kann, wie er will. Er braucht keine Aufzeichnungen zu führen und führt monatlich diesen vollen Sachbezug ab.
Das heißt, er muss dann, wenn du sagst, er hat keine Aufzeichnungen zu führen, Fahrtenbuch ist obsolet.
Genau, richtig. Wenn man jetzt aber sagt, naja, eigentlich fahre ich privat nicht so viel mit dem Fahrzeug, beziehungsweise nutze das Fahrzeug nur einmal am Wochenende, sollte es sein, für irgendwelche Ausflüge, dann hat man eben die Möglichkeit, dass man einen halben Sachbezug oder einen Mini-Sachbezug berechnet.
Was ist jetzt konkret ein halber Sachbezug?
Der halbe Sachbezug ist grundsätzlich einmal, wie er schon sagt, die Hälfte der Grenzwerte, sprich eben bei emissionsreichen 1% und bei den emissionsarmen die 0,75%. Dieser darf aber nur dann angesetzt werden, wenn der Dienstnehmer nachweislich nicht mehr wie maximal 6.000 Kilometer pro Jahr fährt. Das entspricht zu ca. 500 Kilometer pro Monat. Und ich habe gerade gesagt, also nachweislich, das heißt, wir brauchen irgendeinen Nachweis. Entweder ein Fahrtenbuch oder andere geeignete Belege, aus denen ersichtlich ist, dass man eben generell nicht mehr als diese 500 Kilometer pro Monat fährt. Und die Betrachtung ist eben kalenderjährlich.
Gut, das ist der halbe Sachbezug. Du hast noch erwähnt, dass es den Mini-Sachbezug gibt.
Der Minisachbezug ist wirklich nur dann zum Ansetzen, wenn man sagt, man fährt sehr, sehr wenige Kilometer, ab und zu mal mit dem Firmenfahrzeug. Der Minisachbezug darf nur dann angesetzt werden, wenn er eben unter der Hälfte des halben Sachbezuges liegt. Bei schadstoffarmen sind es 50 Cent pro Kilometer und bei schadstoffreichen 0,67.
Genau.
Genau. Man rechnet es dann quasi so, man fährt 20 Kilometer mit dem Firmenfahrzeug,
mal 50 Cent,
wären 10 Euro, was das Minisachbezug in der Lohnverrechnung dann ansetzt.
Was ist da als Voraussetzung zu beachten?
Beim Minisachbezug ist die Prüfung wirklich sehr, sehr streng. Wir brauchen da wirklich ein lückenloses, BAO-konformes Fahrtenbuch. Also sprich, da muss wirklich jede Fahrt, egal ob betrieblich oder privat, mit Kilometerstand und Strecke genau aufgezeichnet werden.
Silvia, du hast erwähnt, dass die Höhe des Sachbezugs sich aus dem eben Prozentsatz der Anschaffungskosten auch ergibt. Wie berechnen sich nun konkret diese Anschaffungskosten im Falle von einem Neuwagen, Gebrauchtwagen, Leasing, Vorführwagen? Da gibt es ja unterschiedliche Varianten.
Also die Bemessungsgrundlage der Anschaffungskosten sind bei einem Neufahrzeug sehr leicht. Da nimmt man einfach die tatsächlichen Anschaffungskosten, wichtig, inklusive Ost und Nova. Sonderausstattungen werden hier auch mit einbezogen. Bei Gebrauchtwagen, hier ist es schon ein bisschen schwieriger, hier bräuchte man den historischen Neupreis. Den findet man entweder in der Eurotax-Liste oder wenn man auch einen Nachweis vom Erstbesitzer zum Beispiel hat. Also wenn das Firmenfahrzeug irgendwann einmal neu da gekauft wurde, dann hat man den Nachweis zum Beispiel.
Wie sieht es aus bei Vorführwagen? Die sind ja auch nicht mehr das wert.
Genau, also hier gibt es Sonderregelungen bei den Händlern. Da schaut man sich das quasi an und da gibt es dann gewisse Zu- und Abschläge für das Erstzulassungsdatum. Das kann aber dann der Händler quasi hier die Auskunft geben. Und beim Leasingwagen, die sind im Prinzip zu bewerten, so wie Neuwagen. Es ist im Prinzip immer maßgeblich der Anschaffungswert, der in der Leasingrate zugrunde liegt. Das sieht man eben auch dann aus dem Leasingvertrag.
Und was ist, wenn man nachträglich Sonderausstattungen einbauen lässt?
Also die nachträgliche Sonderausstattung erhöhen eben den Sachbezugswert ab eben den Einbauzeitpunkt. Also es bringt jetzt nichts, wenn man das Auto vorher kauft, ohne Sonderausstattung, dann alles später einbauen lässt, dann wird der Sachbezug quasi noch einmal neu berechnet.
Silvia, hättest du jetzt da ein konkretes Beispiel für so eine Rechnung der Anschaffungskosten für uns?
Also wir nehmen zum Beispiel einen Neuwagen mit Anschaffungskosten von den 40.000 Euro. Sagen wir einen CO2-Ausstoß von 140 Gramm pro km/h, überschreitet somit den Grenzwert. Der Sachbezug ist somit 2% von den 40.000 Euro, somit die 800 Euro pro Monat. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir führen ein Fahrtenbuch und wir fahren nachweislich weniger als 500 Kilometer pro Monat, dann halbiert sich dieser Sachbezug
privat
auf 1%, das wären dann halt die 400 Euro pro Monat. Sollten wir jetzt auch noch einen Minisachbezug als Vergleich jetzt rechnen, haben wir zum Beispiel Anschaffungskosten von 36.700, wir fahren nur 120 Kilometer, haben einen schadstoffarmen BKW, somit die 50 Cent, sprich wir zahlen einfach 60 Euro Sachbezug. Da dieser weniger als die Hälfte des halben Sachbezugs darstellt, ist es auch der geringere Wert, der was in der Lohnverrechnung angesetzt werden kann.
Silvia, du hast jetzt immer Neuwagen unter 40.000 Euro genannt. Ja, was ist, wenn es jetzt ein bisschen ein teureres Auto ist, das Hausnummer 60.000 kostet?
Also die 40.000 Euro, das ist immer diese Obergrenze. Wir haben vorher gesprochen, dass wenn wir einen Sachbezug berechnen von 1%, haben wir die Maximalgrenze von 720 Euro und von den 2% von 960 Euro. Darüber hinaus, sollte der Wagen teurer sein, ist es egal, das sind wirklich die höchsten Grenzen, die was angesetzt werden müssen.
Das heißt, Thema Luxustangente spielt in Kombination mit Sachbezug keine wesentliche Rolle.
Genau.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Silvia, du hast auch erwähnt, dass es möglich ist, dass man einmalig einen Kostenbeitrag leistet, entweder einmalig oder laufend. Welche Konsequenz hätte es jetzt, wenn der Dienstnehmer einen Kostenbeitrag leistet?
Also wenn der Dienstnehmer freiwillig oder im
was dazu zahlt,
genau. Man prüft dann im Prinzip die Reihenfolge der Kostenbeiträge und dementsprechend wird dann das Ergebnis beeinflusst. Bei einem einmaligen Kostenbeitrag, da schaut man zuerst den Anschaffungspreis an, zieht dann den Kostenbeitrag ab und berechnet dann den Sachbezug aus dem verminderten Betrag.
Das heißt, wenn der Dienstnehmer einen Anteil zum Kaufpreis dazu zahlt.
Richtig. Bei den laufenden Kostenbeitrag sind die monatlichen Zuzahlungen. Da berechnet man zuerst den Sachbezug, ganz normal mit den Anschaffungskosten, und dann vermindert sich quasi durch die monatliche Zuzahlung der monatliche Sachbezugswert. Man zieht es quasi nach der Berechnung ab. Und da ist halt auch wichtig, dass man eine gute Dokumentation für die Lohnverrechnung führt, ob man das einmalig macht oder eben laufend macht, weil der Prüfer das natürlich im Fall einer Prüfung dann auch dokumentiert braucht.
Silvia, Stichwort Prüfer. Wenn man jetzt ein Fahrtenbuch führt, kommt es ja in der Praxis häufig zu Fehlern, die es zu vermeiden gilt. Was sind denn jetzt so die häufigsten Fehler, die auftauchen in Kombination mit dem Fahrtenbuch?
Also das Fahrtenbuch wird eigentlich von jedem Prüfer bei jeder Prüfung verlangt und genau gesichtet. Ganz klassisch sind gerundete Kilometerangaben. Das interpretiert der Prüfer dann meistens schon als Manipulationsversuch, dass man da ein bisschen verschummeln will. Dass man nur die Postleitzahl angibt anstatt der konkreten Adresse. Dass auch Zwischenziele einfach fehlen, wo der Prüfer die Strecke nicht nachvollziehen kann. Auch fehlende Namen von Adressen. Keine Trennung zwischen beruflich und privaten Fahrten. Das ist halt nachher meistens eben, dass diese Änderung durch den Kilometerstand nicht dokumentiert werden kann. Unplausible oder immer gleiche Tagesabstände. Ganz oft auch eine unleserliche Handschrift, wo man dann gar nicht mehr weiß, wo der Dienstnehmer unterwegs war. Dann hat man berufliche Kilometer an Urlaubstagen. Das widerspricht ja eigentlich auch der Alltagserwartung. Dann hat man mehrere Kürzel ohne Legenden. Also grundsätzlich sind Kürzel zulässig, aber man braucht da wirklich eine Abkürzungslegende, dass der Prüfer das eben nachvollziehen kann. Dann hat man zum Beispiel identischen Strecken mit unterschiedlichen Kilometern auf einmal. Oder wenn das Fahrtenbuch in einem Guss nachträglich erstellt ist geworden, sprich ein Kugelschreiber über 3 Jahre. dass man auch einen halben Sachbezug eben ohne ein Fahrtenbuch ansetzt. Also da wird dann immer der volle Sachbezug dann angenommen. Und ganz wichtig eben, was viele vergessen, der Prüfer kann auch weitere ergänzende Unterlagen anfordern. Sprich Reisekostenabrechnungen, Tankbelege, Pickelgutachten, Kalenderfahrt von der Firma für mindestens 6 Monate. Daraus sieht er dann ja dann auch schon, ob das mit dem Fahrtenbuch zusammenpasst oder nicht. Und die Konsequenz ist halt dann immer, dass man von hohem Sachbezug eben in einen ganzen Sachbezug rutscht, was halt natürlich dann sehr teuer ist im Fall einer Prüfung.
Müsste aber der Dienstnehmer dann zahlen, oder? Oder der Dienstgeber? Wie schaut es da aus?
Genau, im Fall einer Prüfung ist es dann so, dass halt wirklich der Dienstgeber die Kosten tragen muss und man dann intern quasi schauen muss, inwieweit ein Verschulden des Dienstnehmers vorliegt, dass man sich regressieren könnte. Aber die Nachzahlung bekommt der Dienstgeber.
Das heißt, man muss beim halben Sachbezug bzw. beim Mini-Sachbezug extrem aufpassen, dass man ein gutes Fahrtenbuch führt. Silvia, gibt es jetzt im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen und dessen Aufladen auch Begünstigungen oder löst das Aufladen auch schon wieder einen Sachbezug aus?
Elektrofahrzeuge haben einen Sachbezugswert von 0. Also grundsätzlich für das Fahrzeug keinen Sachbezug. Dann unterscheiden wir das Aufladen. Das Aufladen beim Arbeitgeber selbst oder vom Arbeitgeber bereitgestellte Ladestationen, welche halt eindeutig diesem Firmenfahrzeug zugeordnet werden können, lösen auch keinen Sachbezug aus. Wenn eben der Arbeitgeber die Stromkosten eben ersetzt, den Dienstnehmer, sprich der Dienstnehmer ladet es irgendwo auf oder ladet es zu Hause auf und der Arbeitgeber sagt, ja, ich ersetze diese Kosten, dann ist man am Strompreis gebunden, der was eben für der E-Control veröffentlicht wird und derzeit eben 35,889 Cent pro Kilowattstunde beinhaltet. Wäre die Stromkosten teurer, darf man trotzdem nur diesen Betrag ersetzen. Ansonsten wären wir wieder bei der Thematik, dass man für den übersteigerten Teil einen Sachbezug ansetzen muss.
Das heißt, was ist da das Maximale, was der Arbeitgeber zahlen darf an Aufladekosten?
Das wären eben diese 35,889 Cent pro Kilowattstunde. Das sind die Maximalkosten, was er eben pro Kilowatt vergüten darf. Ansonsten wäre es eben ein Sachbezug. Es gibt eine Übergangsregelung von 2024 und 2025, wenn die Zuordnung nicht möglich ist, also entweder das Auto das nicht zuordnen kann oder die Wallbox das nicht zuordnen kann, dann kann man pauschal noch 30 Euro ansetzen, was man monatlich quasi den Arbeitnehmer ersetzen kann. Aber ansonsten ist man ab nächstes Jahr wirklich auf diese Kilowattstunden eben gebunden. Der darüber hinausschlagende Teil genau wäre sachbezugspflichtig.
Und das Thema Spezialfahrzeuge, da hat sich ja im heurigen Jahr auch einiges getan. Also sprich der typische Montagebus, der Klein-BKW.
Es ist doch nach wie vor so, dass Spezialfahrzeuge, die was praktisch eben nicht privat benutzt werden können, keinen Sachbezug auslösen. Es gibt eben eine wichtige Ausnahme, dass diese halt auch wirklich nicht privat genutzt werden. Sprich, also wenn der Dienstnehmer mit diesem Fahrzeug, die ausgekauften Fahrzeuge, schnell zu Hause irgendwo eine Möbel abholt, weil er das Auto gerade zu Hause, dann wäre für diese Fahrt ein Sachbezug anzusetzen. Also da müssen wir jetzt wirklich auch aufpassen, dass man die Mitarbeiter nochmal klar kommuniziert, okay, du darfst mit diesem Auto nach Hause fahren, reine Strecke, Wohnung, Arbeitsstätte, aber keine Privatfahrten, weil dann würde es sogar bei einem Spezialfahrzeug eben zu einem Sachbezug kommen.
Muss man dann beim Spezialfahrzeug auch ein Fahrtenbuch führen?
Das wäre auf jeden Fall dann zum Empfehlen, dass man ihm das gut dokumentieren kann, dass es eben vom Mitarbeiter keine Privatfahrten gibt.
Gut, Silvia, vielleicht noch ganz kurz zusammenfassend. Was sind jetzt so die wichtigsten Punkte, auf die man sowohl als Arbeitgeber wie auch als Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem BKW-Sachbezug achten sollte?
Ganz wichtig ist am Anfang schon einmal, dass man schaut, dass man die Rechnungen alle benannt hat, dass man den Sachbezugswert richtig berechnet. Wenn dieser Sachbezugswert dann berechnet ist, wirklich mit dem Dienstnehmer spricht, wäre die Möglichkeit auf einen halben Sachbezug. Wenn der Dienstnehmer sagt, es wäre möglich, die Privatfahrten so zu reduzieren, dann wirklich in regelmäßigen Abständen auch das Fahrtenbuch kontrollieren, auf Richtigkeit überprüfen, gegebenenfalls mit dem Dienstnehmer ins Gespräch gehen, dass eben im Falle einer Prüfung es nicht zu Nachzahlungen kommen kann.
Perfekt. Wenn es jetzt dennoch zum Thema BKW-Sachbezug Fragen gibt, Silvia, wie erreicht man dich am besten?
Also einfach unter graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr wie immer eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Silvia und an das Team der Hoferleitinger Steuerberatung weiter. Danke dir, Silvia, für den tollen Überblick und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.